Als nachdenkende Menschen haben wir es uns ja immer gedacht, wir haben es immer geahnt, mindestens die wahre Wahrheit über Märchen, nämlich die Gebrüder waren eigentlich die Schlawiner Grimm und die Frau, mit denen die sieben Zwerge umzugehen hatten, hieß eigentlich Schneeflittchen. Denn vor 200 Jahren haben die damals Kinder- und Hausmärchen gesammelt, die Gebrüder Grimm, aber das war damals noch ganz, ganz anders, das klang alles ganz anders, das war alles aufgeladen mit Erotik. Rapunzel war eine liederliche oder sagen wir mal eine sinnfrohe Frau. Das alles weiß nicht ich, sondern das alles hat Professor Hans-Heino Evers rausgefunden von der Universität Frankfurt. Er ist Spezialist für Kinder- und Jugendliteratur vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart und wird mir jetzt gleich die Ohren abreißen. Guten Morgen, Herr Evers, weil ich das alles ganz falsch zusammengefasst habe.
Ja, ein Flittchen ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine Frau, die das Leben und die Liebe und den Sex gemocht hat, tatsächlich die Märchen zu einer Kinderlektüre zu machen, das war die Idee der Romantik zu Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Vorher wäre niemand auf den Gedanken gekommen, Märchen für Kinder auszurichten.
Aber Herr Evers, fangen wir es nochmal von vorne an, weil ich das ja jetzt nur so fratzenhaft zusammengefasst hat. Ich hatte jetzt Schneewittchen angesprochen, aber Rotkäppchen beispielsweise. Sie sagen, früher war das eine Geschichte durchaus gerade für Erwachsene, weil die auch erotisch aufgeladen war. Inwiefern denn?
Rotkäppchen, die klassische Fassung stammt von Charles Perrault, Ende des 17. Jahrhunderts. Und dort ist es eine Geschichte über junge Mädchen und eine Warnung, dass junge Mädchen sich nicht, insbesondere adlige junge Mädchen, sich nicht verführen lassen sollen von jungen Männern, die es darauf abgesehen haben, junge Mädchen zu deflorieren. Also der Wolf ist in durchsichtiger Verkleidung der männliche Verführer, der das Mädchen flachlegt und damit bedient. Es ist etwa, wenn Sie an den Dornröschenstoff denken, La Belle au Bois Dormant, ebenfalls von Perrault bereits erzählt, auch hier eine Geschichte über die Mädchen und eine, wenn Sie so wollen, auch eine kleine Wahngeschichte, dass sie sich mit der Spindel sticht. Das haben alle damals verstanden. Das ist die erste Blutung der Frau. Das Mädchen wird zu Frau.
Wie heißt die Formulierung, dass wir das auch in unseren Wortschatz übernehmen? Der Spindelstich.
Sie erinnern sich an das Dornröschen-Märchen.
Ja.
Dort sticht das Mädchen sich mit der Spindel.
Ja.
Und es fließt das erste Blut und die Feen haben prophezeit, dass sie dann in einen tiefen Schlaf verfällt. Auch hier ganz deutlich eine sehr witzige, pointierte Lehre am Schluss des Märchens. Liebe Mädchen, wenn ihr die erste Menstruation habt, ist das kein Grund, gleich sich einen Mann zu angeln und ins Bett zu steigen.
Ja.
Ihr könnt ruhig noch ein bisschen warten. Allerdings müssen es nicht unbedingt 100 Jahre sein.
Aber
das wäre auch zu viel.
So wie Sie das jetzt erzählen, Herr Professor Evers, wird einem natürlich auch Angst und Bange, wenn ich jetzt an der Wolf und die sieben Geißlein denke. Ist das eine Warnung vor Finger weg vom Gangbang?
Ja, man könnte sagen, wenn Sie das weiter verfolgen vom Rotkäppchen her, hier geht es gleich um sieben junge Töchter.
Ja.
Arme Familie, arme Mutter, die darauf wachen muss, dass die Töchter gut unter die Haube kommen. Und da ist der böse Wolf. Das ist natürlich bei den Grimms alles getilgt, dieser Hintergrund. Denn die Grimms stehen vor der Aufgabe oder haben sich es vorgenommen, aus einer überaus beliebten Gattung im 18. Jahrhundert, und zwar einer Gattung der Erwachsenenlektüre, die überwiegend von Liebe, Heirat und dergleichen handelt, daraus nun Kindergeschichten zu machen. Und das gelingt Ihnen in der ersten Ausgabe, deren Jubiläum wir ja in diesem Jahr feiern, 1812, gelingt Ihnen das noch nicht richtig. Zum Beispiel das Rapunzel. Mädchen, das empfängt den Prinzen oben im Turm und treibt es mit ihm in schönsten Liebesnächten. Das ist noch in der ersten Ausgabe drin. Denn sie sagt zu der Hexe oder zu der Fee, mir wird das Kleid zu eng.
Mhm.
Dann wissen wir alle, da ist was passiert.
Ja.
In der zweiten Aufgabe 1819 muss das getilgt werden. Die beiden, der Prinz und Rapunzel, was machen sie da? Sie unterhalten sich gepflegt, aber es passiert nichts.
Mhm.
Wie kommt die Fee überhaupt dahinter? Rapunzel ist noch sehr kindlich oder zu einem Kind geworden und verplappert sich. Liebe Hexe, dich muss ich immer hochziehen und du bist zu schwer. Mein Spielgefährte ist viel leichter. Daraus können wir erkennen, dass der Prinz auch zu einem Kind geworden ist. Mhm. Also geht es offenkundig um Kinderspiele dort oben. Trotzdem, am Ende des Märchens ist Rapunzel schwanger und bekommt die berühmten Zwillinge, ein Mädchen und ein Junge. Woher das wohl kommt? Die Antwort des 19. Jahrhunderts in der Kinderstube, da muss wohl der Klapperstorch vorbeigekommen sein.
Sehr gut, das ist die plumpe Lösung. Aber wie gefallen Ihnen denn die Geschichten eigentlich besser? Sind die Geschichten schlüssiger und letztendlich auch ja kraftvoller, wenn man die in der Ursprungsversion liest? Oder
also für uns Erwachsene in jedem Fall. Ja. Und wir sollten das Grimm-Jahr auch dazu benutzen, zu sehen, wie denn die Grimms die Tradition, die große Tradition der Märchendichtungen aus dem 15., 16., 17., 18. Jahrhundert, wie sie die eingeschränkt, wie sie die reduziert haben. Das sollten wir uns klar machen und gleichzeitig sollten wir Erwachsene gewissermaßen hinter Grimm wieder ins 18. Jahrhundert gehen, um auch ins 17. Jahrhundert, um zu entdecken, wie unglaublich witzig, pointiert, drastisch auch die Märchen als Liebesdichtungen waren. Wobei ich jetzt andererseits sagen würde, wir müssen auch die Leistung der Grimms erkennen. Mhm. Denn im 18. Jahrhundert, das ist ein märchenbegeistertes Jahrhundert, das 18. Jahrhundert. Das glaubt man kaum, weil man denkt, das ist das Jahrhundert der Aufklärung. Nein, die beliebteste Lektüre der Erwachsenen waren die Feenmärchen. Mhm. Im 19. Jahrhundert lesen die Erwachsenen keine Märchen mehr. Mhm. Und jetzt könnte man sagen, was blieb denn den Grimms letztendlich anderes übrig, als diese Tradition, wenn sie diese Tradition der Märchendichtung retten wollten? Die Lösung des 19. Jahrhunderts ist, wir schieben das Ganze in die Kinderstube. Mhm. Da können die Märchen überleben. Und da werden sie von der Gesellschaft akzeptiert als Kinderlektüre. Da müssen sie natürlich entsprechend zurechtgebogen werden. Der Wilhelm Grimm sagt in der Vorrede zur zweiten Auflage 1819, sagt er ganz deutlich, wir haben jeden für Kinder nicht passenden Ausdruck gestrichen. Das sollten wir bedenken.
Wenn wir die Gebrüder Grimm in diesem Jahr feiern.
Wenn wir die feiern und wenn wir sie lesen, und ich möchte alle nur raten, steigen wir wieder hinter die Grimms zurück, denn wir leben nicht mehr im 19. Jahrhundert, sondern zu Beginn des 21. Jahrhunderts und haben alle Veranlassungen, die Märchentradition wieder in der ganzen Breite zu etablieren. Allerdings ohne sie aus den Kinderstuben oder aus den Händen der Kinder wegzunehmen.
Professor Hans-Heino Evers ist Direktor des Instituts für Jugendbuchforschung an der Frankfurter Goethe-Universität. Wir nehmen als seine Botschaft mit, dass Kindern weiterhin Rapunzel vorgelesen werden darf. Aber, meine Damen und Herren, Sie sollten dabei Hintergedanken haben, denn die sind im Sinne der Erfinder. Die Gebrüder Grimm haben die Märchen gewissermaßen erotisch mindestens trockengelegt. Das haben wir jetzt gerade von Herrn Professor Evers gehört. Herr Evers, Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Bitte sehr, bitte.